Über die Jahre meines Dienstes am Wort Gottes kam es immer wieder vor, dass ein Mann Gottes seinen Dienst und den Namen des Herrn durch sündhaftes Verhalten in Unehre und Mitleidenschaft gezogen hat. Manchmal waren es Männer aus anderen Kreisen, und dann habe ich mich vertröstet durch den Gedanken, ja gut, ihre Theologie war nicht astrein, ihre Praxis war auch nicht hundertprozentig richtig. Ja, was meinte ich damit? Hat sich nicht flächendeckend mit meiner überschnitten. Also habe ich gedacht, na, das hat man davon. Natürlich sind sie gefallen, sie sind nicht bei uns. Na, okay, ich möchte ja nicht übertreiben, aber manchmal kann man so denken, ja, eure Gemeinde betont so sehr die Gefühle, ihr habt sowieso eine niedrigere Einstellung von Wort Gottes. Okay, aber Moment einmal. Sind wir irgendwie davor gefeit, also dass es bei uns nicht vorkommen würde? Selbst der Gründer meiner Heimatgemeinde wurde von der Polizei festgenommen, weil er auf offener Straße betrunken war. Er kam aus einer, ich will ja sagen, einem sehr schwierigen Hintergrund. Und ja, es war nicht direkt aus der Flasche, aber es war so Hustensaft. Er hatte einen starken Husten offensichtlich. Ja, nee, das ist ja nicht zu spaßen. Aber in letzter Zeit haben wir immer wieder gesehen, dass es ja nicht nur immer die anderen sind, sind auch wir, die betroffen sind. Und ja, ohne groß in Detail zu gehen, und wenn ihr die Situation kennt, dann lassen wir es lieber ungesagt. Aber ich war vor kurzer Zeit erschüttert. Ich war überrascht und quasi kam dieser Schuss aus dem Hinterhalt. Und ich habe gedacht, ja, wie kommt das denn? Und ich habe mir überlegt, na, sicherlich nicht, sicherlich würde das mir nicht passieren. Und dann dachte ich an die Jünger in Markus 14, 19, doch nicht ich, doch nicht ich. Und 10 Verse später sagte Petrus, ja, wenn alle anderen dich leugnen würde, ich doch nicht ich. Und ich denke, dass es immer wieder gut ist, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass jeder zu straucheln gefährdet ist. 1. Korinther 10, Vers 12 sagt, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Jeder von uns kann straucheln. Und übrigens in Bezug auf die Sünde heißt es in Jakobus 3, 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Die Rede ist von dem, was man mit dem Mund sagt. Also nicht dieses Wort, sondern das Wort, das uns aus dem Mund kommt. Und verfehlen uns ist dasselbe griechische Wort wie straucheln in 2. Petrus 1, 10. Aber in diesem Zusammenhang, in 2. Petrus 1, ist es nicht, dass wir ab und zu mal etwas ausrutschen lassen, dass wir einzelne Sünde begehen. Das tun wir alle. Es ist keiner, der das nicht tut. Sondern es geht ja vielmehr um einen Rückfall. Ihr habt gehört von rückfällig werden, von einem Rückfall in ein sündiges Verhalten. Und leider, also man stellt auch fest, okay, so und so ist gefallen. Etwas ist zum Vorschein gekommen. Und dann hofft man, oh, hoffentlich war das ja nur einmal. Und dann stellt es sich heraus, dass das vielleicht sogar jahrelang die Praxis war, die erst jetzt zum Vorschein gekommen ist. Ja. Und ich möchte euch sagen, wer für die Sünde rückfällig ist, der passt manch eine Gelegenheit. Schauen wir uns in 2. Petrus 1, Vers 3 die Worte: ein gottesfürchtiges Leben bis ans Ende zu führen. Also, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Okay, ein Leben, ein Wandel in der Gottesfurcht. Wer für die Sünde rückfällig ist, der verpasst die Gelegenheit, bis ans Ende immer gottesfürchtig gelebt zu haben. Und dann schauen wir in Vers 4, ich werde es einfach umformulieren, an der göttlichen Natur. Nun, es ist nicht das Wort Wesen. Wir werden nie das Wesen Gottes haben. Wir sind Geist, aber wir sind nicht Gott. Versteht ihr? Aber wir können die, ich will nicht sagen Beschaffenheit sagen, denn Gott ist nicht ein geschaffenes Wesen. Aber wenn wir an der göttlichen Natur teilhaftig sind bis ans Ende, dann hatten wir denselben Charakter. Dann waren wir gekennzeichnet durch Qualitäten, die auch Gottes eigen sind. Und dann in Vers 8 lesen wir, dass man aktiv und fruchtbar für die Erkenntnis des Herrn sein kann bis ans Ende. Nun, in dem Vers 8 wird es aber umgekehrt formuliert. Nicht träge, noch unfruchtbar. Zweimal kommt mir in Erinnerung, war ich unterwegs und mein Zahnradriemen ist gerissen. Dann hatte mein Auto oder meines Vaters Auto in einem Fall keinen Antrieb mehr. Und wenn man träge ist, dann hat man keinen Antrieb. Da muss man entweder geschoben, geschleppt oder getragen werden, aber man ist ja nicht wirklich allein unterwegs, ist nicht unterwegs. Und dann fruchtleer natürlich. Also wer rückfällig ist in ein Leben der Sünde, dann hat man die Gelegenheit verpasst, aktiv und fruchtbar, vor allem für die Erkenntnis des Herrn, bis an sein Lebensende zu sein. Und dann in Vers 9 und Vers 10 gibt es zwei weitere Gedanken. Die klare, weite Sicht bis ans Ende beizubehalten. Ich weiß, wenn man älter wird, dann sind die Augen nicht mehr so stark. Unser Jugendleiter hat Freitagabend irgendetwas mit, er sah ziemlich alt aus. Der meinte es anders, aber ich fühlte mich irgendwie direkt angesprochen. Na ja, vorsichtig, Junge. Okay, er ist 32. Ihr kennt ihn, das ist der Jerome. Aber das Augenlicht lässt nach. Aber geistlich können wir bis ans Ende die klare, die weite Sicht beibehalten. Ja, und wenn man älter wird, wird man oft auch vergesslich. Und man vergisst auch leider manchmal an die Reinigung von seinen früheren Sünden zu denken. Und Vers 10, verpasst man die Chance, ein stabiles Christenleben bis ans Ende zu führen. Stabil, fest. Nein, anstatt dessen kollabiert man, fällt man in sich zusammen. Nun, die Bibel sagt in Hebräer 10, 24, dass wir einander ermahnen, ermuntern sollen. Vers 25 sagt, deshalb sollen wir ja unsere Versammlung nicht verlassen. Warum seid ihr hergekommen? Das wäre eine interessante Frage. Aber ich hoffe, dass ihr hergekommen seid, damit ihr ermuntert werdet zu guten Werken, zu einem besseren Christenleben. Und das ist das, was ich hoffe, tun werde. Ich werde euch ermahnen, wenn nötig, aber ermuntern, dass ihr ein Leben führt, das nicht eines Tages rückfällig wird in das alte sündhafte Leben. Nun, der Gläubige, der braucht niemals zu Fall zu kommen. Damit ein Gläubiger niemals zu Fall kommt, müssen zwei Voraussetzungen in der Vergangenheit liegen. Beide hängen mit dem Heil zusammen. Also das müsste uns klar sein, wenn man kein gläubiger Christ ist, wenn man nicht an den Herrn Jesus Christus gläubig ist, nicht ein wiedergeborenes Kind Gottes, dann brauchen wir gar nicht davon zu sprechen, dass ein Mensch rückfällig sein könnte für die Sünde. Denn man ist immer noch gefangen von der Sünde. Aber ich lese hier jetzt, da seine göttliche Kraft, Vers 3, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Eine der Voraussetzungen ist das, was Gott getan hat. Seine Kraft ist die Quelle, aus der uns alles geschenkt worden ist. Seine Erkenntnis ist das Mittel, wodurch sie uns zuteil werden. Die Erkenntnis zum Beispiel seiner Herrlichkeit. Die Erkenntnis, wie wir sehen werden, seiner Tugend. Was hat euch an Jesus Christus angezogen? Weshalb seid ihr zu ihm gekommen? Weshalb habt ihr euch berufen gesehen, ihm nachzugehen? War es nicht, dass er herrlich ist und wir alles andere sind als herrlich? War es nicht, dass er die Tugend hatte, die wir gerne gehabt hätten, aber nicht hatten? Und seine Berufung ist der Grund, weshalb er sie uns geschenkt hat. Und in seinen Verheißungen, es wäre wirklich schön, eine Botschaft zu halten über die Verheißungen Gottes. Ob eine Botschaft langen würde, meine ich anzuzweifeln. In meiner Kindheit, als ich bei Oma und Opa war in Michigan in den USA, gab es am Tisch etwas, was aussah wie ein Leibbrot. Ja, nicht wie es in Deutschland ist. Es war so eher weiß als dunkel, aber okay. Aber das war aus Plaste. Und dann war so ein Schlitz oder ein Loch, viereckig. Und in diesem Loch waren Kärtchen. Und auf den Kärtchen war für jeden Tag eine Verheißung. Und das hieß unser täglich Brot. Und zu Frühstück haben wir dann ein Kärtchen rausgezogen und haben eine Verheißung Gottes vorgelesen. Und es waren insgesamt 180 plus Karten, genug, wenn man dann eine Seite pro Tag gelesen hat, dass man für jeden Tag des Jahres eine Verheißung hatte. Aber diese Verheißung verfassen alles, was er uns geschenkt hat. Und das sind große, ich hoffe, sie sind euch auch kostbare Verheißungen. Sie sind es, ob ihr sie zu schätzen wisst oder nicht. Aber die andere Voraussetzung ist nicht nur das, was Gott getan hat, obwohl man auch sagen könnte, das hat er auch in diesem Fall. Aber die andere Voraussetzung, die in der Vergangenheit liegen muss, ist etwas, was wir erlebt haben müssen. Es heißt am Ende von Vers 4, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. das Verderben. Wenn ihr an die Welt denkt, haltet ihr die Welt für verdorben? Haltet ihr die Welt für verdorben, okay? Man könnte fast sagen ekelhaft. Verwesen, schmutzig, abscheulich. Viele fühlen sich an die Welt herangezogen. Aber hier steht, dass ein Mensch dem Verderben entflohen ist. Stellt euch vor, wie ein Tier aus einer Falle oder ein Mensch aus Gefängnis oder aus einem Land wie Nordkorea. Entflohen dem Verderben. Ja, wie sollt ihr davor fliehen, wenn ihr es nicht als Verderben oder verdorben erkennt? Denkt darüber nach. Ich habe mit Bedauern und Bestürzung zur Kenntnis genommen diese Woche, dass ein Blog in USA, das am meisten, also das der oder das, von den meisten Frauen USAs gehört wird, sowas von verdorben ist in der Sprache und in der Thematik. Aber die Frauen der Vereinigten Staaten hören sich das stundenlang an. Und es ist nur Schund und Schande. Aber ihr, seid ihr davor geflohen? Wir können nicht davon, die Rede soll nicht davon sein, wie können wir vorbeugen, dass wir eines Tages fallen, wenn wir immer noch verstrickt sind. Diese Voraussetzungen müssen schon in unserer Vergangenheit sein. Sonst brauchen wir nicht weiter zu reden. Was heißt wir? Ich bin der immer redet. Aber okay. Ähnlich wie in 2. Timotheus 2, 22. Die jugendliche Gelüste aber flieht. Moralisches Verderben ist wie ein Gefängnis, ein Feind, eine Falle. Das Verderben ist in der Welt. Es gehört nicht in die Gemeinde, aber wir schleppen es mit in die Gemeinde hinein. Hast du Verlangen nach dem Verderben? Hast du Lust nach Verderben? Hast du Begierde? Die Worte Begierde, Lust, Verlangen, die sind an und für sich neutral. Die Frage ist aber, wonach? Wonach hast du dann ein starkes Verlangen? Wo willst du eigentlich hin? Wohin geht dein Herz oder deine Augen, deine Gedanken? Für die Frau in 1. Mose 3 ging es hin zu dem Baum, denn der war begehrenswert, aber verboten. In 5. Mose, also in die Wiederholung, in der Wiederholung der 10 Geboten, heißt es in dem letzten Gebot, dass wir nicht danach verlangen sollten, keine Begierde haben sollten nach des Nachbarn Frau oder nach seinem Haus, nach seinem Esel etc. Aber andersherum, in Psalm 19 heißt es, dass das Wort Gottes viel eher zu begehren wäre als Gold, als viel Feingold. Im Psalm 27, Vers 4 sagte der Psalmist, eines habe ich verlangt, nach dem will ich trachten, nach der Gemeinschaft mit Gott in seinem Haus. Psalm 37, 4 sagt, habe deine Lust, aber habe sie am Herrn. Also du darfst Begierde, also natürlich versteht ihr mich richtig, ein Verlangen haben, aber es soll nach Gott sein. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir das auch gewähren. Ja, wenn du deine Lust am Herrn hast, wirst du nicht unbedingt nach einem Ferrari begehren. Okay. Du hast deine Lust an ihm und er gibt sich dir. Das ist das Schöne. Aber in Jakobus 1,14 wird uns gesagt, dass wir gereizt werden von unseren Begierden und gelockt. Und das führt uns in die Sünde. Und ich musste natürlich an Eva denken, aber auch an Achan, der ein babylonisches Gewand gesehen hat und ein, ja, also Silber und so weiter, Kostbarkeiten. Oder an Lot. Er erhob seine Augen und hat gesehen, das Tal Sodoms war grün. Oh, schön, da kann man wirklich eine starke, gute Herde züchten. Und tja, es beginnt mit dem Blick und mit dem Begierde, mit dem Verlangen danach. Aber Römer 13,14 sagt uns, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Pflegt das Fleisch nicht zur Erregung von Begierden. Pflegen wir unser Fleisch, dann sollte es uns nicht überraschen, wenn die Begierden dann daraus entstehen. Wir dürfen unser Fleisch insofern nicht pflegen, damit dann die Gelüste Vorrang bekommen in unserem Verlangen. Nun, weil Gott einem Glauben alles geschenkt hat, weil Gott einem Gläubigen alles geschenkt hat, damit er niemals zu Fall kommt, muss der Gläubige gewisse Bedingungen in der Gegenwart auch erfüllen. Und darüber will ich zu euch in den letzten Minuten sprechen. Die Bedingungen, die wir in der Gegenwart zu erfüllen haben, damit wir eines Tages nicht mal fallen. Schauen wir ab Vers 5. So setzt, okay, da seine göttliche Kraft das und das getan hat, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und so weiter. Eine Bedingung ist, die richtige Einstellung zu haben. Manche schieben eine ruhige Kugel. Manche haben als Lebensmotto, c'est la vie, okay, oder chill. Okay. Wenn du nicht zu Fall kommen willst, kannst du nicht einfach chillen. Du musst die richtige Einstellung haben. Es heißt hier, dass man allen Eifer daran setzt. Denn Gott hat so viel daran gesetzt, damit ein Gläubiger niemals zu Fall kommt. Wir dürfen also nicht sagen, oh, okay, er macht alles, ich brauche nichts zu machen. Nein, setze doch allen Eifer daran, dass du nicht zu Fall kommst. Es muss dir wichtig sein. Es kann dir nicht egal sein. Wenn es dir egal ist, dann ist der Kampf schon verloren. Die erste Bedingung ist also eine richtige Einstellung, allen Eifer dran zu setzen. Und dann, ein Gläubiger muss die Bedingung der richtigen Funktion erfüllen. Und was ist diese Funktion? Sie kommt nur einmal vor, und zwar in Vers 5. Und es heißt, reicht dar. Reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis darreichen und so weiter. Darreichen ist vielleicht ein Wort, das wir nicht so häufig gebrauchen. Es ist ein Wort für die Rolle eines Wohltäters, eines Sponsoren. Obwohl wir diese Bedeutung in dem Neuen Testament nicht sehen. Jüngst hatte ich einen Freund aus den USA da. Er spielte in 3 Konzerten, Berlin, Hamburg und Amsterdam. Er ist Cellist, Alan Probus. Er hat davon erzählt, dass für das Kansas City Orchester eine Frau sehr viele, sehr große Summen an Geld gespendet hat. Es ist eine jüdische Frau und sie hat ihre Reichtümer für dieses Orchester dargereicht. Sie hat das Nötige dargereicht, damit das Orchester nicht nur funktioniert, sondern sogar gedeiht. Sie spendet jedes Jahr den Kindern der Musiker $1,000, damit, wenn sie studieren, sie gut $18,000 Startgeld haben für ihr Studium. Und das jedem Kind von jedem Musiker in dem Orchester. Und Alan Probus hat 10 Kinder. Und ein elftes ist unterwegs. Also, wenn er die Frau pleite machen kann, tut er sein Bestes. Aber durch ihre Spenden konnte das Orchester renommierte Musiker anwerben, damit die Qualität der Musik sich enorm verbessert hat und das Orchester um 10 Plätze nach oben gestiegen ist in der Rangordnung der Orchester der Vereinigten Staaten. Und wir sollen Sponsoren sein. Wir sollten das darreichen, was zur Verbesserung dient. Aber Darreichung ist auch ein Wort, das für die Rolle eines Lieferanten gebraucht wurde und auch in der Bibel gebraucht wird. Ihr habt vom Auftrag und Lieferung gehört, Supply and Demand auf Englisch, von Nachfrage und Angebot. Gibt es eine Nachfrage, ist da sicherlich jemand, der sein Bestes tut, um Lieferant zu werden, damit er daran verdienen kann. In 2. Korinther 9, Vers 10 zum Beispiel gibt es 3 Beispiele. 2. Korinther 9, Vers 10. Gott liefert dem Landwirt die Saat. Vielleicht kennt ihr Kai Brüggemann in unserer Gemeinde, er ist Landwirt. Von wem bekommt er die Saat? Ja, letztendlich von Gott. Gott liefert dem Landwirt die Saat. Gott liefert dir und mir das Brot zur Speise. Gott liefert dir und mir die finanziellen Mittel, womit wir die Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen lassen können. Das ist sowieso der Zusammenhang von 2. Korinther 9. Aber Gott liefert uns den Geist, womit er unter uns durch die Verkündigung Kraft freisetzt. Galater 3, Vers 5. Und Gott wird dir und mir eines Tages, wenn wir uns richtig verhalten, den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn gewähren oder darreichen. 2. Petrus 1, 11. Das heißt, seid Lieferanten, liefert euch das Notwendige, damit ihr nicht fallt, nicht zu Fall kommt. Aber ein drittes Beispiel, wir hatten den Sponsoren, wir hatten den Lieferanten, aber Darreichung ist ein Wort für die Rolle der, und wir haben hier einen Arzt, Gelenke und Bänder, welche den Leib unterstützen, Kolosser 2, Vers 19. Sie spielen eine unterstützende Rolle. Kein Gelenk darf fehlen. Ab und zu mal muss ein Chirurg nach einem schweren Unfall irgendetwas entfernen. Aber optimal ist es nicht. Kein Gelenk dürfte eigentlich fehlen und auch kein Band. Man kann es sich wie eine ununterbrochene Kette vorstellen, wobei eine Kette ziemlich halt und kalt ist und klingt. Aber fehlt ein Gelenk oder fehlt ein Band, so ist der Fall vorprogrammiert. Aber wenn man die Bedingung der richtigen Einstellung, das ist allen Fleisch, und die Bedingung der richtigen Funktion, Darreichung, verstanden hat, so muss aber immer noch die Bedingung der richtigen Bestandteile erfüllt werden, damit er niemals zu Fall kommt. Und diese Bedingungen, diese Bestandteile sind in Vers 5 bis 7. Und Ich werde sie nicht ausführlich, aber ich möchte sie einzeln betrachten, dass ihr erkennt, auch dass die Reihenfolge nicht von ungefähr ist. Genauso wie Gott die Gelenke und Bänder unserer Körper in eine genaue Reihenfolge gebracht hat, damit wir nicht zusammenbrechen, so hat er auch diese Bestandteile in genau die richtige Reihenfolge gesetzt, die ihrer Tragfähigkeit am besten dient. Aber merkt, sie dürfen nicht nur vorhanden sein. In Vers 8 heißt es, vorhanden und zunehmen. Vielleicht sagst du, ja, aber Brad, ich bin noch jung im Glauben. Das spielt nicht die entscheidende Rolle. Die Frage ist, stimmt die Richtung? Nehmen diese Bestandteile zu oder nehmen sie ab? Mit zunehmendem Alter schwinden unsere Knochen und manches andere, was grau ist. Aber bei dem Geist, ja, bei dem Kinder Gottes, dürfen diese Dinge nicht schwinden. Ist es Psalm 92, wo es heißt, dass selbst im Alter ist er sehr grün und voller Saft. Und das ist meine Hoffnung, dass ich in meinem hohen Alter noch grün, geistlich, das heißt ja nicht unerfahren, sondern quicklebendig und voller Saft bin, um Frucht zu tragen, um Gott zu preisen. Und diese Botschaft soll dazu dienen, dass deine und meine Richtung stimmt. Und wenn nicht, ich meine nicht die Botschaft, sondern wenn die Richtung nicht stimmt, dass sie korrigiert wird. Okay, endlich. Was sind die 8 Bestandteile? 7 sind Tugenden, die wir in unserem Glauben darreichen. Ich möchte euch vielleicht eine Jesusbrücke geben. GTE. Wer kennt ein GTE bei den Autos? Okay, dann haben sie nicht gut genug Werbung gemacht. GTE, okay. GTE und dann gibt es SAG, wie sagen, sag, und dann BL. Ich weiß nicht, was das sein soll, vielleicht Black Lives, okay. Nicht BLM, aber BL. Okay, GTE, SAG und BL. Glaube, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht oder Gottseligkeit, je nachdem. In der Elberfelder ist es Gottseligkeit, in der Schlachter Gottesfurcht. Und dann Bruderliebe und Liebe. Wie wir oben kurz gesehen haben, ist die Basis der Glaube. Und ich denke nicht, dass das jetzt, oh, du hast einen starken Glauben. Du bist ein Mann des Gebets. Nein, sondern es fängt mit dem Glauben an den Herrn Jesus Christus an. Dann reicht man in diesem Glauben die Tugend dar. Und mein Pastor in den USA hat eine ganze Botschaft zu dieser Eigenschaft gehalten. Aber ich denke, dass es uns klar sein müsste, dass das mit moralischen Eigenschaften zu tun hat. Du hast den rettenden Glauben. Bevor du überhaupt die Erkenntnis hast und du wirst dein ganzes Leben damit beschäftigt sein, die Erkenntnis dir anzueignen, die Erkenntnis Gottes, wie er ist, wer er ist, was er tut und so weiter. Aber noch davor ist die Tugend, sind diese Charaktereigenschaften noch wichtig. Lebst du nach Prinzipien? Gibt es Dinge, die du nicht tun würdest, weil du ein Mensch der Prinzipien bist? Du bist eine tugendhafte Person. Das ist für mich sehr interessant. Denn als ich mir überlegt habe, und an einem Tag war das mehrere Stunden lang, ich wollte wissen, weshalb ist diese Person, von der ich wusste, gefallen? Und was muss ich tun, damit ich eines Tages nicht falle? Ich habe den rettenden Glauben, ihr hoffentlich auch. Wisst ihr was? Nur ich bin ein Mensch, der seit seiner frühen Kindheit, sich sehr regelmäßig und intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Es ging mir oft um Erkenntnisse, sogar mehr als um eine Beziehung, muss ich gestehen. Aber wisst ihr was? Sagen wir, ich würde über alle Fakten verfügen. Ich könnte alle kniffligen Fragen lösen. Jeder würde zu mir kommen. Was hältst du von dieser Frage und was hast du eine Antwort auf diese Frage? Aber bei mir die Tugend fehlen würde. Oder früher war sie mir wichtig, aber ich habe sie vielleicht nicht mehr. Oder sie nimmt nicht zu. Die Gefahr, die ich gesehen habe, ist, die Erkenntnis, so gut sie auch ist, könnte für uns zweitrangig werden. Vorrangig werden und die Tugend minderwertig. Zweit- oder drittrangig oder gar nicht auf unserem Schirm sein. Das darf nicht sein. Wir müssen Menschen des Charakters Gottes sein. Brüder und Schwestern, lasst die Tugend nicht fehlen. Ihr habt den Glauben. Fügt in diesem Glauben die Tugend dar. Und dann geht man zu der Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist wichtig. Und es gibt Leute, man würde sagen, die sind von Herzen gute Menschen. So lieb und so voller Freundlichkeit und wunderbar. Und man würde sagen, diese Leute, die werden sich nie eine schwere Sünde erlauben. Die sind einfach zu gut, die sind zu tugendhaft. Und dann könnte so ein guter Mensch vielleicht denken, ich brauche aber die ganze Information nicht. Die Lehre, die Predigten, ja, so intensiv die Bibel studieren und so weiter, das Wort Gottes auswendig lernen und so weiter. Ach, brauche ich alles nicht. Aber seht ihr, das ist nicht gut. Du kannst, weil du nicht die Information Gottes, das Wort Gottes wirklich in deinem Herzen hast, kannst du zur Sünde neigen. Du sollst das Wort Gottes in deinem Herzen aufbewahren, schätzen. Also füge in deinem Glauben die Tugend dar und in der Tugend führe dann die Erkenntnis des Wortes, Erkenntnis Gottes dar. Aber stellen wir uns vor, ein Mensch ist wirklich, also an seinem Glauben ist nicht zu rütteln und an seiner Tugend auch eigentlich nicht. Er ist ein Mensch des Prinzips und Erkenntnisse. Boah, wenn jemand Erkenntnis hat, dann der. Aber er hat einen kurzen Sünder, sagt man. Okay, er reißt so schnell aus. Und ihm brennt die Sicherung durch und er erlaubt sich ein Kraftwort und er reagiert. Er ist nicht beherrscht. Sein Leben wird nicht charakterisiert durch die Zucht, durch die Selbstbeherrschung. Er kann ja alles. Er kann Jahrzehnten der Mühe im Geist kaputt machen in wenigen Sekunden. Wir brauchen ja in unserer Erkenntnis die Selbstbeherrschung darzureichen. Aber nicht nur ab und zu ausharren. in eurer Selbstbeherrschung reicht das Ausharren dar. Ausharren. Manche Leute, wenn eine Situation unangenehm ist, hauen sie ab. Sie bleiben nicht in dem Dienst. Sie bleiben nicht in der Arbeitsstelle. Sie bleiben nicht in dem Studium. Sie bleiben manchmal nicht in der Familie. Sie bleiben nicht im Wort. Es ist zu schwer. Und so weiter. Sie haben nicht das Ausharren oder in Verfolgung. Schon gar nicht. Einmal verfolgt, oh, das war's denn schon. Und weg sind sie. Reicht in eurer Selbstbeherrschung das Ausharren da? Seid Dauerbrenner, seid Menschen, die, ja, wo, mit denen man rechnen kann über längere Zeiten. Aber nur ein langes Atem zu haben, wenn man aber nicht die Gottesfurcht oder die Gottseligkeit hat, das bringt ja auch nichts. Man würde ohne Antrieb sein, man würde fruchtleer sein. Sagen wir, du bist wirklich in einer Gemeinde viele, viele Jahre. Aber du machst das alles durch eigene Kraft. Nicht durch Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Dann ist es alles pharisäisch, alles irgendwie aus Eigenbetrieb. Nein, wir brauchen die Kraft Gottes und die Ähnlichkeit zu seinem Charakter, ähnlich wie Tugend, aber Gottesfurcht. Aber sagen wir, du bist sehr gottesfürchtig, aber hast nichts übrig für deinen Bruder. Du liebst Gott. Also wenn es wirklich so ist, müsstest du eigentlich auch seine Kinder lieben. Aber sagen wir, du liebst Gott so sehr, dass du für seine Kinder nichts übrig hast. Du bist nicht gerne unter denen. Am liebsten bist du, ach, ein Mönch irgendwo im Wald oder in der Wüste. Vorsichtig. Bruderliebe hat mit Gefühlen zu tun. Hast du dann ehrliche Gefühle für die Geschwister? Liebst du sie wirklich? Bist du gerne unter ihnen? Füge in deiner Gottseligkeit die Bruderliebe oder sagen wir, reiche in deiner Bruderliebe, Entschuldigung, in deiner Gottesfurcht die Bruderliebe dar. Aber nur Gefühle zu haben, Gefühle für meine Brüder, oh, wir lieben einander, wir fallen uns in die Arme. Wir reißen uns voneinander. Gestern in meiner Bibellese habe ich gelesen, Paulus und seine Kommilitonen, sie rissen sich los von den Christen an dem Strand. Ja, das fand ich interessant. Sie rissen sich los. Okay, Bruderliebe, schön. Aber was ist mit der Agape-Liebe? Die ist nicht so angenehm. Bruderliebe, die ist ja gefühlsbetont, aber Agape, das ist, wenn mein Bruder vielleicht nicht so ja, begehrenswert, nicht so toll ist, nicht so lieblich. Aber ich diene ihm trotzdem. Ich bin ihm verpflichtet. Ich suche sein Bestes. Ich opfere mich für ihn. Es bleibt nicht nur bei Gefühlen. Oh, Bruder, ach, hast du ein Anliegen? Ach so, frage ihn doch. Okay, nein. In der Brüderliebe reicht die Liebe da. Wenn ihr das tut, wird euch so manches nicht fehlen. Ich muss jetzt die Botschaft enden. Ich lese es euch aus der Schrift zum Schluss hier, 2. Petrus 1. Und da steht, Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein. Okay, wenn du das nicht machst, fehlt dir den Eigenantrieb, die Frucht, die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, die wirkliche Erkenntnis. Es fehlt dir das Sehvermögen, der ist blind und kurzsichtig. Es fehlt ihm die Fernsicht. Und nicht nur den Blick in die Zukunft, sondern den Blick in die Vergangenheit. Denn es heißt hier, er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das sagt mir, dieser Mensch ist ein Gläubiger, aber er hat vergessen, dass Gott ihn von der Sünde gereinigt hat. Was denken wir, wenn wir ein Verlangen nach dem sündhaften Leben haben? Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eurer Berufung und Auserwählung fest zu machen. Es fehlt einem die Festigkeit. Ich sage nicht heil Sicherheit, aber die Festigkeit, Stabilität. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und wenn ich Sicherheit sage, es fehlt euch die Sicherheit, dann meine ich nicht, dass du verloren gehst, aber deine Gesundheit ist gefährdet. Die Sicherheit in deinem Christenleben fehlt. Und es fehlt dir dann letztens einen reichlich gewährten Eingang in das ewige Reich. Brüder und Schwestern, wollen wir nicht, wenn wir zu Gott gehen in die Ewigkeit, dass er uns einen reichlichen Eingang in das Reich Gottes gewährt? Komm her! Er begleitet uns, er sagt, hey, das soll ja gefeiert werden. Das ist jetzt ein schöner Anlass. Oder, naja, komm rein. Und niemand nimmt das zur Kenntnis. Du bist zwar reingekommen, reingerutscht, aber das war kein reicher Eingang, der dir gewährt wurde. Ist das wirklich, was wir wollen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja niemals zu Fall kommen. Und wir müssen es nicht. Ein Gläubiger braucht nicht zu Fall zu kommen. Es muss gewisse Dinge, Voraussetzungen in der Vergangenheit liegen. Es müssen gewisse Bedingungen in der Gegenwart erfüllt werden. Aber dann wird die Zukunft wirklich eine glorreiche sein. Und das ist das, was wir wollen. Lass uns beten. Herr, wir sind bestürzt, wenn wir beobachten, wie deine Kinder ihre Sicht für das, was du getan hast. Du hast uns entkommen lassen aus dem Verderben. Und wir wollen ja wieder dahin. Wie sollen wir dann einen Reich gewährten Eingang in das Reich unseres Gottes bekommen, wenn unser Herz eigentlich nach dem Verderben verlangte? Oh Gott, bitte nicht. Und möge diese Botschaft dazu gedient haben, dass bei diesen Anwesenden das bei keinem vorkommt, bei keinem, dass keiner hier in diesem Raum jemals zu Fall kommt in ein Leben, das charakterisiert wird, gekennzeichnet wird durch Sünde, die Praxis der Sünde. Amen.